ich musste Crocs holen und diese Crocs, die musste ich mit einer Schere einschneiden, damit ich reinkomme. Ich konnte keine Schuhe anziehen und jetzt mittlerweile ist es weggegangen. Ich kann nur ganz normale Schuhe kaufen. Ich kann in Laden, ich bin von Obergröße von 10 mal XL auf 2 mal XL jetzt.
Hallo? Und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Episodes. Wow, wow, wow. Welcome to the Die Macht der Worte. Herzlich willkommen. Entschuldigung, ich habe so ein bisschen Zucker, viel zu viel Zucker gefressen. Und jetzt bin ich so ein bisschen hyped. Aber Die Macht der Worte, der Podcast, der da anfängt, wo dein Gottesdienst aufhört. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei der 160. Ausgabe. Und vielleicht bist du das erste Mal da, vielleicht bist du schon 160 plus mal da. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du mit dabei bist bei dem Podcast, der da anfängt, wo der Gottesdienst aufhört. Und bevor wir loslegen mit unseren Kategorien, 4 Stück gibt es übrigens in dieser Podcast-Show, ist es ja schon fast, wollte ich was sagen. Vor, ich glaube, gefühlt 3-4 Wochen habe ich euch einen Podcast empfohlen, und zwar von der ICF in Zürich. Leo Bigger hat gepredigt, was denkt Jesus über LGBTQ? Ich kann es nicht aussprechen. Sorry, Freunde, für schlechte Aussprechdings. Und da habe ich ja gesagt, ich bin mal gespannt, wie lang es dauert, bis ein Shitstorm losbricht. Und naja, ein Shitstorm kam jetzt nicht. Ich habe mir da mehr erwartet eigentlich davon, aber es kam, ich sage jetzt mal, ein feuchter Furz. Und zwar bei 20 Minuten ist irgendwie schweizerische Nachrichten-Homepage, ich weiß gar nicht, ob es ein Druckblatt ist, hat sich einer gemeldet, dass es so gar nicht geht. Die Überschrift ist: Sie zeigen auf uns und lachten. Model fühlt sich nach Predigt gedemütigt. Ich lese mal so ein bisschen Ausschnitte daraus vor. Und zwar, das Züricher Model David unterstellte ICF homophobe und diskriminierende Aussagen in einer Predigt. Die Freikirche nimmt Stellung dazu. Da muss ich mal eins kurz sagen, Kritik, ob du jetzt pro-Gender bist oder gegen. Also du merkst ja, wie meine Meinung ist, in dem oder aufgrund dessen, wie ich gender oder eben nicht. Aber jeder, der nicht der Meinung, ich sage jetzt mal, der LGBTQ-Community ist, der wird direkt als homophob abgestempelt. Und ich weiß gar nicht, ob die Leute überhaupt noch wissen, was eine Phobie ist. Aber es ist halt eine Angst vor Homosexuellen. Und so stimmt es schon mal gar nicht. Also die meisten, glaube ich, die etwas gegen oder nicht für die Homo oder LGBTQ, okay, ich nenne es einfach nur Schwule und Lesben. Ich hoffe, das ist jetzt kein Schimpfwort oder so, aber jeder, der nicht deren Meinung ist, ist direkt homophob und das ist ein bisschen, naja, bescheuert. Auf jeden Fall. In dem Artikel steht, darum geht's. Nach dem Besuch einer ICF-Predigt zeigte sich das Züricher Model David Bär schockiert. Die Aussagen waren homophob und diskriminierend gegenüber der LGBTQ-Community, sagte der 22-Jährige gegenüber 20 Minuten. So heißt ja dieses Blatt oder diese Homepage. Bei der Freikirche weist man die Vorwürfe zurück. Und ja, genau. Es geht einfach um diese Predigtreihe. Ich glaube, die heißt auch, hat Jesus ein Problem mit oder was sagt Jesus zu? Und ich finde die eigentlich sehr gut. Da kam jetzt, oder das ist jetzt schon wieder länger her, aber es kam auch über den Klimawandel eine Predigt raus. Und ich weiß nicht, was ihr über Leo Bigger denkt. Und ich habe jetzt, indem ich das kurz recherchiert habe, auch ein paar Artikel gefunden, zum Beispiel Wohlstandsevangelium oder was weiß ich, was nicht alles, dass die sich alles in die eigene Tasche wirtschaften. Im Prinzip ist es mir wurscht. Ich finde diese Aussagen, die Leo Bigger in diesen zwei Predigten gemacht hat, da stehe ich, ich will jetzt nicht sagen 100% dahinter, weil ich nicht mehr ganz genau weiß, was er gesagt hat, aber also 99,9% stehe ich dahinter. Auf jeden Fall sagt dieses Model in diesem Artikel, ich ging mit drei Kolleginnen, eine davon ist Transfrau, zum Abendgottesdienst. Ich bin gläubiger Christ und da ich die Gottesdienste bisher immer sehr modern und cool fand, lud ich sie ein, mitzukommen. Und ich will jetzt nicht irgendwie sowas bewerten, ne? Ich komme mir schon vor wie so ein YouTuber, der da drin hockt und schaut sich Videos an und bewertet die, aber wer halt zu dem Gottesdienst geht, weil sie sehr modern und cool sind, finde ich falsche Motivation, weil du musst hingehen, weil du dort tiefer gehst in der Beziehung mit deinem Herrn und Meister Jesus Christus und mit Gott tiefer in Beziehung gehst. Dann schreiben sie, doch dieses Mal sei es anders gewesen. Die Aussagen in der Predigt waren homophob und diskriminierend gegenüber der Community. Ich war schockiert. Und das ist natürlich auch ein bisschen so, der gute Mann ist, was, 22? Keine Ahnung, ich will jetzt nicht so klingen, als wäre ich jetzt schon 50 oder so, aber das ist halt, das ist das Schöne mit dem Wort Gottes, das schleift uns, ne? Also es steht ja da, Eisen und Eisen schleift einander, aber auch das Wort Gottes korrigiert uns. Und wenn wir uns halt nicht so toll finden, weil das, was er jetzt von vorne gesagt hat, ob das jetzt Leo Bigger ist, dein eigener Pastor oder sonst irgendwas, weil das jetzt nicht so cool und was hat er geschrieben? Cool und hip, cool und modern ist, dann ist es natürlich ein wenig blöd für dein Ego, aber Gott ist die Instanz, die zeitlos ist. Und wenn uns der Zeitgeist halt sich irgendwo hin verändert, kollidiert es eindeutig mit dem zeitlosen Gott. Genau, dann geht's da weiter. Ich will jetzt nicht alles vorlesen. Auf jeden Fall muss Leo Bigger von vorne gesagt haben, da gehen schon die Ersten, habe ich mir schon gedacht. Und dann hat halt das Publikum gelacht und zeigte mit den Fingern auf sie. Oder auf uns, schreibt er, niemand greift ein. Es war schrecklich demütigend, wir sind zutiefst verletzt. Und es kann natürlich sein, ich glaube aber auch, dass es so eine Wahrnehmung ist, weil man eben aufsteht und geht, weil man, ich würde jetzt mal sagen, getroffen ist und vielleicht auch verletzt ist von dieser Predigt, weil es jetzt halt eben nicht die Seele streichelt und du 200.000 Euro von Gott bekommst. Und dann, und das habe ich auch schon selber bei mir miterlebt und bei anderen, dann ist man ein bisschen sensibler gegenüber, was Leute machen und interpretiert sehr viel rein. Und das ist leider auch ein bisschen so typisch unser Zeitgeist, dieser David oder dieses Model, interpretiert durch seine Emotionen und reflektiert vielleicht auch nicht, ob jetzt das wirklich so war, dass sie darauf gezeigt haben oder hat er sich nur so gefühlt, als ob. Und ja, Gefühle sind ja ganz groß. Genau. Und dann kommt, kommt auf YouTube irgendwas. Also man kann sich auch auf YouTube übrigens anschauen. Sorry, wenn ich jetzt da so ein bisschen rumgatze und diese Anmoderation ein bisschen nervig ist. Die Show geht gleich los, meine Damen und Herren. Aber ich wollte das kurz mal beleuchten. Und zwar steht da, Leo Bigger ist der Ansicht, die Menschen können frei wählen, ob er mit oder ohne Gott unterwegs sein möchte, wo er völlig recht hat. Aber jeder müsste dann die Konsequenz eines gottlosen Lebens tragen, sagt so eine Expertin. Oder sagt er, und diese Expertin heißt Scharf, zudem spreche er davon, dass Sodom und Gomorra unsere Kultur werde. Damit sieht er in der Bewegung, in der L-Bewegung, eine Gefahr für die Gesellschaft, denn Sodom und Gomorra gelten als Orte der Sünde und deswegen von Gott zerstört wurden. Die Einschränkung der Meinungsfreiheit also, dass er seine evangelikale Haltung nicht mehr laut aussprechen könne, bezeichne er zudem als dämonisches System. Und dann legt sie ihm Sachen in den Mund. Solche Aussagen hält dieses Model für höchst problematisch, insbesondere da die Freikirche viele junge Menschen anspricht und damit ein falsches Signal sendet. ICF präsentiert sich nach außen als weltoffen und modern. Sie sollte sich schämen, solche diskriminierenden Aussagen zu machen. Das ist gefährlich und kann zu Attacken gegen die homosexuell und lesbisch und was auch alles dabei ist, Community führen. Und das ist völliger Schwachsinn. Also ich finde, es ist sehr gut, dass die ICF sich nach außen offen präsentiert und modern, aber halt beim Wort Gottes bleibt. Der 22-Jährige findet es grundsätzlich, jetzt lese ich doch den ganzen Artikel fast vor, nicht falsch, das Thema über Homosexuelle und so weiter in die Kirche aufzugreifen. Das ist wichtig, um die Community einzubinden. Das muss aber sorgfältig und ausgewogen geschehen und die Möglichkeit beinhalten, Fragen zu stellen. Das könnte man zum Beispiel machen, aber ja, vor so einem großen Publikum sei eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema unmöglich. Er selbst werde keine Veranstaltung mehr besuchen. Ich dachte nämlich, sagt der gute Mann, man sei bei ICF cool und nicht so verstockt wie bei den Katholiken. Ich habe mich wohl von der Modernität des Events blenden lassen. Finde ich gut. Viele Ansichten der katholischen Kirche oder viele Stands, wie wir Influencer sagen, viele Standpunkte, die die katholische Kirche hat und nicht davon wegrückt, finde ich tatsächlich wesentlich besser als evangelische Kirche. Und naja, so ist es halt, liebes Model. So ist die Bibel, ne? Und es gefällt vielleicht manchmal einem auch nicht. Und man hat Tendenzen dazu, vielleicht mehr sich von Gott wegzubewegen, aber darum haben wir unsere Richtlinie. Genau. Ja, auf jeden Fall steht dann noch hier, ICF weist alle Vorwürfe zurück. Leo Picker hat sich entschuldigt, dass er gesagt hat, die gehen jetzt, was ich jetzt im Prinzip gar nicht schlimm finde. Ja, genau. Das ist das Ganze. Also das, sorry, falls ich euch da jetzt zulabe und zumülle, aber ich kann euch diese Predigt nur empfehlen. Über was denkt Jesus über LGBTQ? Und gut, und jetzt geht's los, Freunde. Also es tut mir leid, aber wir haben bei Dein Wort eine kurze Pause mit Andreas und mir, meiner Wenigkeit, weil ich aus der Osterzeit hier rausgegangen bin, aus einem Gottesdienst, und ich musste das teilen. Und ich dachte mir, ich werfe das jetzt kurz noch ein, solange Ostern noch in unseren Köpfen herrscht. Dann habe ich mit Michael mich weiter unterhalten über Leute, die über Instagram fragen, ob man mal 10.000 Euro parat hat. Da reden wir weiter. Alex redet weiter über die Scheidung und wir haben ja Sneak Song. Wie gefällt euch eigentlich das Intro? Meine Kleinste hat es eingesprochen. Das ist ja der Wahnsinn. Das klingt ein bisschen so wie Beast Generation. Gab es mal auch irgendwie sowas von Hip-Hop, glaube ich, oder sowas. Auf jeden Fall, Betulla dürfen wir präsentieren. Das hat mich wirklich gefreut, weil wer Betulla nicht kennt, der kann sie kennenlernen. Bei einigen Episoden weiter vorne, da hat sie über ihr Leben erzählt und über von Muslima zur Christin. Und ich muss sagen, ich genieße Betullas Insta-Stories sehr. Auf jeden Fall stellt sie ihr Lied vor. Ewigkeit. Und Mr. MC Greuner in seinem letzten Part diese Woche redet darüber, ja, tatsächlich, wie er so viel Kilo verloren hat. Er hat heute ist Freitag, er hat heute einen Post gemacht, seit einem Jahr hat er seine Magenverkleinerung und er hat, sage und schreibe, 100 Kilo verloren. Alter! Naja, und es geht noch ein bisschen um Battle Rap. Ja, und da könnt ihr euch drauf freuen. Meine Damen und Herren, denkt daran, Only God Crowns Kings, wir haben 10% mit dem T-Shirt-Mode-Label Only God Crowns King bestellt da. Wir haben es in den Shownotes verlinkt mit dem Code DMDW und auch Kurier der Zeit, die auch kurz mal erwähnt werden bei Dein Wort. und vielleicht ist es eine Geschäftsidee, haben wir 20% tatsächlich auch mit dem Code DMDW. Aber jetzt halte ich den Mund und lasse euch viel Spaß bei Die Macht der Worte in der Ausgabe 160. Seid gesegnet.
Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
Ja, wir grätschen ja ein bisschen rein jetzt bei deinem Wort. Normal ist ja Andreas und ich und reden über das Thema die Gegenwart Gottes im Alltag mit Gott. Aber da würde ich gerne was mit dazu sagen, und zwar auch ein bisschen eine Reflexion meines Osterfestes. Und zwar bei uns in der Stadt gibt es ein Osterfeuer. Das wird veranstaltet um 5 Uhr früh, also ist für die Harten. Und ich dachte mir, ich gehe da hin, weil zum einen wollte ich natürlich schauen, wie viele Leute das Opfern, den Schlaf opfern, um dorthin zu gehen. Und aber auch einfach so, weil ich schön finde, irgendwie so diese neue Saison, würde ich es jetzt mal nennen, zu starten und dem zu gedenken, was Jesus getan hat. Und ich habe diese Aufnahme schon mal gemacht. Ich versuche sie jetzt wiederzugeben. Ich habe sie auf dem Weg nach Hause von diesem Osterfeuer gemacht, aber da war die Tonqualität so schlecht, dass ich mir gedacht habe, mal schauen, ob ich es nochmal schön zusammenbringe. Und ich will euch das ganz kurz beschreiben. Und zwar ist es so, bei uns in der Stadt, auf dem Marktplatz kommen alle Leute dazu, die Lust drauf haben, evangelische und katholische Kirche über Ökumene, gehen die Meinungen auseinander. Ich muss sagen, ich weiß es nicht. Also ich bin ja ein offener Podcast und auch ein offener Mensch. Bin mir aber nicht ganz so sicher, was ich von Ökumene halten soll. Ist aber jetzt auch gar nicht das Thema. Auf jeden Fall kommen dann alle zusammen und es werden Trompeten geblasen, irgendein Osterlied gespielt und dann kommt der kommen die Pfarrer. Warum ich lache, ist deswegen, weil es interessant ist, wie unpompös die evangelische Kirche ist im Gegensatz zur katholischen. Und zwar waren die evangelischen schon alle da gestanden, hatte jeder so eine Osterkerze in der Hand und so ein Banner, also kein Banner, nicht wirklich irgendwie so aus Holz geschnitzt, ein Banner. Und dann kam die katholische Kirche, also nichts gegen die katholische Kirche, ihr habt auch den Sebastian ja schon im Podcast miterlebt, wer das sich anhören will, müsste ein paar Folgen zurückgehen. Aber Sebastian ist katholischer Priester bei uns in der Stadt. Und dann sind erstmal so zwei Flaggenträger gekommen, auch in Talar oder wie man das auch immer nennt, in Robe. Dann kam Sebastian als katholischer Priester und hinten dran nochmal, ich glaube, 4 Ministranten oder so, die dann die Kerzen gehalten haben. Und alles also sehr pompös, sehr beeindruckend. Und evangelische Kirche stand halt da wie so, wie ein alter VW Käfer, was ja auch schön ist, zu einem Ferrari, würde ich jetzt mal vergleichen. Und dann wird da das Vaterunser gebetet und es werden die Osterkerzen angezündet an diesem Osterfeuer. Und dann geht eben jede Denomination in ihren Gottesdienst, Katholiken in ihre Kirche, Evangelische in die Kirche. Und ich bin dann natürlich zu den Evangelischen gegangen, die wahre Religion, nein, Spaß. Und habe mich da reingesetzt und es war echt sehr gut, sehr, sehr schön. Also wir haben eine riesige Stadtkirche. Wer mal zu uns kommen will, nach Schwabach heißt die schöne Stadt, der wird wahrscheinlich sich erfreuen an der Stadtkirche. Also es ist wirklich ein schönes Gebäude und ich war auch erstaunt. Und wahrscheinlich ist man immer erstaunt, wenn man Kirchen sieht, wie groß doch die Leute damals schon haben bauen können und auch wie beeindruckend das alles ausschaut. Auf jeden Fall war diese Kirche ohne Licht und nur vorne diese 3 Osterkerzen, warum die evangelische Kirche 3 hat, weiß ich jetzt auch nicht genau, vielleicht um die verschiedenen Kirchen zu repräsentieren. Und dann war es so, dann kam so ein Prozedere, auch das Glaubensbekenntnis, ich glaube an Gott den Vater, an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn und an den Heiligen Geist und so weiter, geboren von der Jungfrau Maria und so fort. Genau. Dann war es so, dass die Kerzen, also dass die Mesen herumgelaufen sind, haben irgend so einen Feuerstab gehabt, den sie an der Osterkerze sich angezündet haben. Und dann sind die durch die reingelaufen in der dunklen Kirche. Und dann hat sich diese Kirche so langsam erhellt. Und das ist ja eigentlich das Prinzip von Ostern. Und natürlich sind wir jetzt wieder eine Woche her, aber es ist trotzdem, finde ich, immer wieder wichtig, dass man sich daran erinnert und es reflektiert und sich ins Gedächtnis ruft. Jesus ist ja gekommen, um Licht in unsere Dunkelheit zu geben. Und es war halt der Hammer, weil um 5 Uhr, beziehungsweise war es da vielleicht schon 5:30, ist halt alles außenrum dunkel. Und dann entfacht so eine Kirche zu leben, indem wir als Christen, ich weiß jetzt nicht, wie viel davon Jünger Jesu waren oder Nachfolger Jesu und welche nur Kirchengänger waren, und es ist auch mir nicht gestattet, das so zu beurteilen, auch kenne ich die ganzen Leute gar nicht, also es war sehr voll und auch verschiedene Altersgruppen von kleinen Kindern tatsächlich, ich glaube so 2 oder so, 4 bis 84-Jährige. Und es war erstaunlich, wie viele Leute sich da aufmachen. Vielleicht auch für sie nur ein Ritual, aber einfach das so zu machen. Und die Predigt selber, muss ich sagen, war ich ein bisschen enttäuscht. Es war irgendwie nur ein Zitat vieler Anfänge und Vollendungssätze, wie zum Beispiel: Hör nie auf anzufangen, fang niemals an aufzuhören, was so ein, würde ich jetzt mal sagen, Lebensmotto von mir ist. Habe ich mir damals in der Grundschule von der Lehrerin, hat sie mir reingeschrieben, in mein Freundesalbum. Und es ist hängen geblieben und würde ich auch sagen, ist so ein bisschen mein Motto. Und ja, diese ganze Prozedur, Vater Unser, ich saß da drinnen und leider kann ich euch die Vorheraufnahme nicht zeigen, weil die eben zu schlecht ist, aber ich saß in dieser Kirche und musste so oft weinen. Und dann weiß ich nicht, ob du das kennst, also Müdigkeit, ne? Ich bin jemand, der emotional bei Müdigkeit sehr emotional wird, und 4:30 Uhr bin ich aufgestanden und da würde ich schon sagen, da war ich schon hart am Emotionalisieren bei allen Sachen, und dann saß ich da im Gottesdienst und dachte mir, weine ich jetzt, weil ich müde bin, oder weine ich, weil ich dankbar bin, dass du, Jesus, für mich am Kreuz hingst, aber nicht hängen geblieben bist, sondern aufgestanden bist. Und ich dadurch die Gegenwart Gottes, die Beziehung Gottes und die Freiheit Gottes erleben darf. Und für mich war, keine Ahnung, also ich habe jetzt nicht durchgehend geweint, aber ich glaube schon recht oft so, bei Vater Unser konnte ich nicht mitbeten oder bei anderen Sachen. Und ich dachte mir, wie oft, und das ist eigentlich die Grundaussage, die ich hier mal kurz einwerfen will bei dein Wort, und vielleicht kommt öfter mal sowas, falls ich große Highlights habe, aber wie oft ist es, dass wir Jesus beiseite schieben und einen Ersatz dafür nehmen. Also wie zum Beispiel, was ganz auffällig ist bei Ostern, wir haben unsere Kleine in den Kindergarten reingesteckt, und manchmal bin ich vielleicht sehr unbeholfen und sehr direkt und manchmal auch unsensibel, wird mir nachgesagt. Aber da haben wir halt gefragt, wie das ist, weil es ein städtischer Kindergarten ist, wie das ist mit den christlichen Festen. Und dann war natürlich, ja, Weihnachten ist natürlich, mach mal. Und weiß nicht noch was, St. Martinsfest und sowas, was aber auch sehr, sehr, sehr wenig mit Christus zu tun hatte. Und Ostern, hat die Erzieherin gesagt, naja, Ostern ist halt bei uns, die Natur erwacht zum Leben. Und dann hat sie noch einen Nachsatz gebracht, und zwar, ja, wer sagt denn aus seinem Kind, dass da ein Mann gestorben ist? Und ja, unbeholfen wie ich war, habe ich gesagt, ja, wir sagen das schon, weil das ist ja auch eine wichtige Aussage. Und klar, ob man das jetzt einem 3-jährigen Kind sagen soll, oder 4-jährigen, nee, 3 Jahre war sie, oder nicht, ist natürlich den Eltern überlassen und vielleicht auch der Einschätzung, wie kann das Kind das aufnehmen, dass jetzt da jemand gestorben ist. Aber ich glaube, zum einen bin ich dafür, dass wir unsere Kinder nicht verwaschen. Und natürlich jeden seine Erziehung. Und bestimmt kommt auch in dem Podcast mal ein Zusammensitzen mit meiner Frau, wo wir darüber reden, wie wir unsere Kinder christlich erziehen. Also das kommt mit Sicherheit. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir als Christen unsere Kinder darauf hinweisen müssen, dass Jesus gestorben ist, aber auch wieder auferstanden ist. Und ich bin da sehr froh, unsere beiden Töchter, die sind da recht firm drin und keine Ahnung, wahrscheinlich verstehen sie auch Tod nicht wirklich so, wie es halt ist, aber dass es auch ein Leben nach dem Tod gibt. Was ich aber sagen will, mit diesem Osterhasen hebeln wir so ein bisschen das Werk des Kreuzes beziehungsweise den Tod Jesu, aber auch die Auferstehung Jesu wieder auf. Und ich muss jetzt sagen, ich kenne jetzt die Symbolik vom Ei, wahrscheinlich das Durchbrechen zum Leben und den Hasen habe ich mal gehört, weil er halt sich sehr vervielfältigen kann als Tier, dass er halt als fruchtbar gezeigt wird und das halt mit dem Frühling kommt. Aber was wir vergessen oder was wir gemacht haben, ist eigentlich, dass wir den Hasen in den Fokus rücken. Also ich muss sagen, ich habe bis jetzt, und da einen kleinen Hint an Kurier der Zeit, vielleicht nächstes Ostern könntet ihr einen Schoko-Jesus am Kreuz machen, wo man erst den Jesus wegessen kann, also weil er dann immer da hängt. Und dann, also am Anfang von Ostern, Karfreitag. Und dann am Ostermontag oder Sonntag, auf Erstehungssonntag übrigens, dann das Kreuz noch essen kann. Also das wäre mal eine gute Idee. Ich investiere mich da mit 10 Euro und vielleicht ein paar Euro mit. Kurier der Zeit, melde dich bei mir. Ich versuche auch irgendwie zu finden, wo man eine Schokoladenmanufaktur bekommt, wo man das machen kann. Genau, aber wir schieben Jesus auf die Seite und rauben somit eigentlich die eigentliche Ostergeschichte. Und bei Christen ist es was anderes. Ich meine, also keine Ahnung, jeder, der Ostern feiert, der Christ ist, also lebendiger Christ, Jesu-Nachfolger, und vergisst, was übers Kreuz zu sagen, der sollte sich nochmal drüber überlegen darüber, ob es nicht einmal reflektieren sollte und das mit einbringen sollte. Aber ja, da bin ich auch ein bisschen traurig geworden, ne? Weil wie viele Leute, und es gibt ja Umfragen für Weihnachten, warum gibt es Weihnachten, vielleicht gibt es auch welche für Ostern, aber das ist doch die Hauptaussage, dass Jesus das Licht ins Dunkel bringt. Das ist auch, finde ich, ein schönes Bild. Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich da geprägt bin von christlichen Kinderbüchern, aber Jesus wird hineingeschoben in diese dunkle Höhle, in dieses dunkle Grab, der Stein davor, und ich meine, wenn die Kinderbücher nicht lügen und mein Gedächtnis mich nicht verlässt, dass wie Maria und Martha, glaube ich, waren es, wie die am Grab waren, dass da ein helles Licht war. Und quasi man hat versucht, dieses Licht zu dimmen und zu drücken und zu töten, aber am Ende war es noch heller und noch breiter und noch, das war jetzt Englisch, noch brighter als vorher. Und das ist eigentlich ein schönes Bild und das ist auch ein Bild, das wir nicht vergessen dürfen an Ostern. Was mich noch beeindruckt hat in meiner ganzen Emotionalität war das, dass Gott jetzt nicht durch die Predigt durch mich gesprochen hat. Also mit Sicherheit kamen Kindheitserinnerungen auf, als wir das Glaubensbekenntnis gesagt haben. Beim Vaterunser ist es manchmal so, man redet es herunter, aber Glaubensbekenntnis viel zu wenig in christlichen Kreisen und Freigemeinden vor allem geredet, gebetet und auch vielleicht darüber gelehrt wird, wie es dazu kam. Also ich meine, ich war Jugendleiter für ein paar Jahre. Nee, wir hatten noch nie das Glaubensbekenntnis. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die meisten Jugendlichen in meiner Jugendgruppe damals das Glaubensbekenntnis überhaupt nicht kannten, beziehungsweise auswendig konnten. Und vielleicht kannst du auch nicht auswendig. Deswegen wäre es echt, falls du kurz pausieren willst, es interessant, dass du dir das mal anschaust, das Glaubensbekenntnis. Und mit Sicherheit finde ich jemanden, der darüber lehren kann. Und dann kommt es hier in dieser Episode, beziehungsweise in dieser Kategorie, kommt auch noch dran. Und dann beleuchten wir das mal. Aber auf jeden Fall in dieser Emotionalität dachte ich mir, und man sagt ja immer so, ja, so staatliche Kirchen sind ein wenig trocken und ungeistlich und so weiter. Und das mag so sein oder nicht. Also ich, wie gesagt, ich empfand diese Predigt nicht als gut und überhaupt nicht biblisch, aber ich glaube, Gott kann dich überall treffen. Und ich habe ja schon vorher gesagt, also letzte Episode, dass ich so den Eindruck hatte, lass dieses Ostern nicht an dir vorbeigehen, als wäre es einfach nur 4 Feiertage hintereinander oder 2, sondern beschäftige dich auch mit mir. Also ich sage jetzt mal, Gott hat mir das gesagt, das kann auch nur ein Gedanke von mir sein, aber wenn es nicht von mir war, dann war Gott schuld. Und das fand ich sehr gut. Und ich habe es auch probiert und war so ein bisschen, weiß nicht, im Zwiespalt. Ich habe meine Kinder Sachen erzählt, wir waren aber auch weg. Und dann war das für mich so wie ein Einschlag. Also an diesem Ostermorgen war das für mich wie ein Einschlag. Gott kam mit seiner vollen Präsenz, zumindest mit dem Bruchteil, den ich da gespürt habe, kam in diese Kirche, in dieses Dunkel und hat mich da berührt. Jetzt kann man fragen, ja, was waren die Früchte, wie hat dich Gott verändert? Die gibt den Spruch, Leitsatz von einem Dienst hier in Nürnberg, Garden Counter heißt, eine Begegnung mit Gott kann alles ändern. Und gut, ich bin danach heimgegangen und ich habe wirklich gemerkt, wie Gott mich aufgewühlt hat, ich mich dann am Frühstückstisch mit den Kindern nochmal da beschäftigt habe. Warum ist es jetzt so, dass wir Ostern feiern? Auch, weiß nicht, wir sind jetzt nicht so die Traditionalisten, auch mit Feiertagen und sowas und Ostereier verstecken, da schlägt bei uns eher so der faule Hund zu. Und wir denken uns, ja, bevor wir das jetzt verstecken, dann geben wir es so in die Hand, aber wir haben es dann doch versteckt und ich habe dann erklärt, und ich weiß nicht, warum man Ostereier versteckt. Ich habe es aber so erklärt, dass wer Jesus suchen wird, der wird finden. Und wer anklopfen wird, dem wird aufgetan. Und wer fragen wird, dem wird geantwortet sein. Und habe dann das so verbunden mit diesen Ostereiern, die wir versteckt haben, oder Schokoladensachen, dass es eben so ist, symbolisch, dass wir Jesus suchen müssen, um ihn zu finden, um dann die Fülle seines Lebens, die Fülle auch seines Todes, aber auch die Fülle seiner Auferstehung zu greifen, so wie wir Ostereier greifen, und zu schmecken, so wie wir Ostereier schmecken. Genau. Das Schöne war dann auch, wir haben dann jeder dieses Licht gehabt in der Hand und ich habe es dann ausgemacht aus Coolness-Gründen. am Ende dachte ich mir dann, doch uncool, das auszumachen. Aber da sind viele sind mit diesem Licht hinausgegangen und das Schöne war, es war ungefähr 6 Uhr, 6.30 Uhr, dass es neblig war in unserer Stadt. Also wirklich so, wie man sich es vielleicht damals vorgestellt hat, dass Jesus aus dem Grab kommt und dann war es so Nebelschwaden. Und die Frauen sind da zum Grab gelaufen in diesen Nebelschwaden, keine Ahnung, so stelle ich es mir ein bisschen vor. Und in diesen Nebelschwaden oder mit diesen Nebelschwaden sind die Leute hinausgegangen mit ihrem Licht und haben das hinausgetragen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viele Leute sagen, okay, ich trage Jesus in mir, er ist das Licht, ich behaupte jetzt mal, dass das über uns Christen gesagt wird, eine Stadt auf dem Hügel kann man nicht verbergen, die leuchtet. Und die sind damit rausgegangen und waren noch ein paar Meter zu sehen, nachdem sie, also natürlich keine 100 Meter, aber mit diesem Licht konnte man sie sehen. Selbst Leute haben das auf sich genommen mit dem Fahrrad und diesem Licht in der Hand, das hatte so einen Windschutz, zu fahren. Und ich fand es ultra schön und dachte mir dann so ein bisschen, ich habe es jetzt schon leider nicht mehr, dieses Licht. Aber so sind wir ja auch. Es gibt irgendein Lied, ich weiß nicht, ob es ein Osterlied ist oder so ein St. Martinszuglied, aber das geht, tragt in die Welt nun ein Licht, sagt allen, fürchtet euch nicht. Und das würde ich euch gern zusprechen, mit diesem Ostern, das hinter uns steht, dass wir dieses Licht sind und dass wir aber nicht Ostern brauchen und auch kein Osterfeuer, das will ich gar nicht sagen, und auch nicht diese Zeremonie oder irgendetwas, außer dass wir Jesus und die Beziehung zu Jesus und Gott dem Vater haben, um dieses Licht weiterzutragen und dieses Licht weitertragen zu können. Das ist mir sehr wichtig. Genau, und wir sind dann halt alle rausgeströmt nach rechts und links, so wie es im Markus-Evangelium steht, geht in alle Städte und Länder und predigt das Evangelium. Okay, es steht alle Nationen, aber bei uns waren es halt Straßen. Und das wünsche ich dir. Ich wünsche dir, dass du das Licht, das dir Gott gibt und das immer Zugang hat, keinen Ostersonntag oder sonst irgendwann, sondern immer jetzt gerade in diesem Moment, dass du dich entscheiden kannst, ich gehe zu dem Licht und ich gebe mein Leben neu hin. Und das ist auch ein Prozess, den man nicht nur sonntags oder nicht nur samstags machen muss oder nicht nur an Ostern. Aber ich gebe dir mein Leben hin und ich bitte dich, füll mich. und lass mich ein Licht sein für dich. Lass mich die Leute lieben, wie du sie liebst. Lass mich die Leute segnen, so wie du sie segnest. Und lass mich selbst verleugnen, so wie du dich am Kreuz verleugnet hast, damit der Vater im Himmel sichtbar wird. Boah, oh, ich muss predigen. Okay, ich wünsche euch noch eine schöne weitere Zeit mit Die Macht der Worte. Gott segne euch.
Die Macht der Worte. Michael und Steve und ihre 5 Minuten.
Mensch, Michi, wir haben ja letzte Woche unterbrechen müssen, weil es klingelt hat.
Richtig.
Ich habe schon gemeint, im Garten kommt vorbei. Also wir haben letzte Woche darüber geredet, dass ich ja Nachrichten bekomme.
Verfolgt wirst von einem lieben Presser aus Afrika, der nicht mehr geschrieben hat. Jetzt hast du gedacht, vielleicht ist er schon angereist.
Richtig, genau. Und ja. Ich habe ja den Leuten versprochen, ich zeige denen was. Leider habe ich die Sprachaufnahmen nicht mehr, aber das Geschriebene, Michi.
Ja.
Hast du Lust?
Ja, zeig mal her.
Ja.
Der ist ja auch auf, ja.
Ein Foto.
Ist ein Foto auch.
Und der heißt gar nicht, wie ich gesagt habe.
Der heißt Rich Osborne.
Ja, Rich
Osborne. Steve, der muss doch mal hier klingeln, hier, wenn einer Rich heißt.
Die stimmt eigentlich.
Rich Osborne. Ja, klar, du schaust so arm aus. Also, das Foto, muss man sagen, ist schon richtig stylisch auch. Schöner blauer Anzug, aber das ist jetzt egal. Wir schauen dann nicht auf das Rollsein.
Aber das hat er gewechselt. Also, der war vorher, hat es anders ausgeschaut.
Auf jeden Fall steht dort ein Praise the Lord.
Amen. Super. Und da habe ich mir gleich gedacht, der ist vertrauenswürdig.
Aber du musst auch noch weiterlesen.
So.
I live in Uganda, Africa. Das sind ja auch also Fehler drin, aber preacher of the gospel and I have an orphanage ministry of 250 poor helpless orphans. May God bless you. Das hat er dir jetzt einfach mal geschrieben, damit du das halt weißt.
Genau, die erste Nachricht einfach
das
kann man
ist einfach
mal machen.
May God bless you. Und dann steht auch, ich finde es auch super, dass er da gleich Apostel hinschreibt. Dann. Apostel Rich Osborne. Ne? Und auch noch Founder auf Touch Jesus.
Ja, Touch Jesus. Müssen wir mal nachschauen.
Das wäre doch auch mal der Gemeindename.
Ja, das, Touch.
Ich bin in der Touch Jesus.
Was? Ja, in Franken geht es nicht.
Ja, das denken alle, das ist holländische Gemeinde. Genau. Im Zelt. Und dann halt steht noch Outreach Minister Uganda. East Africa, stimmt das überhaupt?
Das war Uganda, weiß ich nicht.
Uganda ist schon, ja, ist schon East, ja.
Du warst doch in Afrika.
Ja, das ist ja, Uganda ist schon East, ja.
Okay.
Und Telefonnummer, soll ich die vorlesen? Genau. Also wenn ihr nochmal anrufen wollt. Unter 0255. Naja, Steve, ja. Und jetzt machen wir es nochmal so. Wird erst noch so überwiesen? Oder ist es noch im Prozess?
Im Prozess, ja. Im Prozess. Ja, hängt noch bei, wie heißt es, Western Union oder sowas.
Ah ja, na, da hängt es nicht lang, wenn es da schon mal ist.
Auf jeden Fall habe ich dann zurückgeschrieben, Praise God. Also du kannst da scrollen.
Achso, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte
die
Waden da von dir nicht alles lesen.
Und dann hat er mich gleich gefragt, so erstmal geantwortet, Amen, das hat ihn auch identifiziert, er ist nicht Scharlatan,
ja,
sondern genau. Wer mit Amen antwortet.
Der hat die Bibel gelesen.
Genau, kennst du das übrigens, dass man in unserer neudeutschen Zeit, also im Jahr 2023, nicht nur Amen sagen kann beim Ende eines Gebets, sondern auch Woman?
Nee, oder a person wahrscheinlich. Noch besser.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, es ist verpflichtend ab 2025.
Genau, dann
a person.
Wobei, manche sind ja auch Tiere oder so. Da kannst du jetzt dann auch nicht.
A creature.
Genau, und dann hat er mich halt gefragt, wie es mir geht und meiner Familie. Habe ich gesagt, das ist super und mir geht's gut. Und dann hat er gleich nochmal mit Praise God geantwortet. Mhm. Da war ich total.
Also das ist jetzt für dich der Beweis, dass das alles mit rechten Dingen zugeht.
Richtig. Und dann hat er gesagt, ihm geht's auch gut. Und ob ich jemals in Uganda war, habe ich gesagt, nö, noch nie. Und dann hat er geschrieben, welcome to Uganda. Und dann habe ich gesagt, ja, danke. Und dann hat er gesagt, ja, very welcome.
Very welcome.
Und dann hat er irgendwann nochmal geschrieben, hallo, wie es mir geht. Und quasi dann dasselbe nochmal.
Also sprich, der hat dann irgendwann vergessen, wenn ich das jetzt auch an mich an das erinnere, was du letzte Woche gesagt hast, der hat irgendwann vergessen, dass er mit dir schon mal angefangen hat zu sprechen und hat wieder von vorne angefangen.
Ja, genau.
Okay.
Und jetzt muss man kurz sagen, die erste Nachricht war am 12. März 2022, ja. Mhm. Und dann hat er wieder geschrieben am 16. März und du musst dich erinnern, Michi, dem ging es ja auch very well. Mhm. Also ich habe ja auch gefragt, wie es ihm geht.
Alles wird, ja.
Und dann hat er wirklich, we are facing a great challenge of hunger. Our orphanage school children are in need of food. Please kindly pray for us. May God continue in blessing. Der war nicht so penetrant, mir hat schon mal ein anderer geschrieben, der dann gleich halt nochmal geschrieben, da muss man Geld überweisen und sowas. Und der hat aber nur gesagt, ich soll für ihn beten. Und habe ich gesagt, da setze ich gleich einmal die ganzen Gemeinden, die den Podcast hören, ein und beten wir dafür.
Pray for Uganda, kann man nicht sagen.
Die Macht der Worte.
Revolution. Weil Liebe dir das Herz verdreht.
Ja, du hast ja gesagt, du hast Glück gehabt, einen guten evangelischen Unterricht zu haben.
Ja.
In der Schule. Hast du eine Frau gehabt, die so on fire war für Jesus, dass es nervig war?
Ja.
Was aber, glaube ich, manchmal auch ein wenig guter Start ist. So diese Euphorie braucht man, glaube ich, manchmal.
Ja, definitiv. Definitiv.
Ja. Was war denn dein Anspruch an Gott, dass du gesagt hast, dann glaube ich an dich oder mach das so?
Ja, ich habe dann der Nadine erklärt, weil sie immer wollte, dass ich in der Bibel lese. Ja. Sag ich, wenn die Bibel auf unerklärliche Art und Weise auf meinem Nachttisch landet, dann lese ich in der Bibel. Dann kam die Antwort von ihr, die lege halt ich dir hin. Sag ich, ja genau, das muss schon auf unerklärliche Art und Weise passieren.
Okay, lieber Hörer, merkt ihr das? Vielleicht passiert es noch. Okay, dann war sie angetan von dieser Christen-Biker-Sekte oder Rocker-Sekte oder wie auch immer man das nennt. Und irgendwann ging es nicht mehr zwischen euch beiden. Da habe ich ganz viele Fragen und du musst dir nicht alle beantworten, wenn du das nicht willst. Und zwar, wie war denn das für dich, dass sie Gott vor dich stellt als Ehemann? Weil das ist ja manchmal immer ein wenig scheiße.
Ja, natürlich. Gut, da habe ich mir so eigentlich noch nie Gedanken drüber gemacht. Mhm. Aber im Nachhinein ist es ja nicht verkehrt. Ne? Mhm. Damals war es natürlich schon scheiße.
Ja.
Ja.
Aber wie hast du dann, also wenn das zu tief ist, ne, muss ich bitte sagen, aber kam die dann irgendwann her und hat gesagt, weißt du was, mir die halte ich nicht mehr aus, du glaubst nicht an den Gott, an den ich glaube, du nervst mich hier, weil du keine Bibel liest.
Ja, das war schon, also das war dann immer, sag ich mal, so ein ich möchte jetzt nicht sagen Streitthema, weil ich bin echt schwer streitbar.
Okay.
Aber das war halt einfach immer, ja, zwischen uns gestanden, sag ich mal. Mhm. Und dann kam ja da dieses besagte Wochenende, wo sie da mal war, wo dann auch das...
Ah, da war die noch verheiratet.
Ja.
Okay.
Und das wusste ich aber nicht. Und das hat sie mir auch nicht gesagt. Okay. Und ich war dann daheim mit ihrer Tochter und mit meinem Sohn.
Mhm.
Und sie kam dann auch früher heim wie geplant.
Mhm.
Und war dann ganz komisch. Also noch komischer, wie sie vorher schon war.
Mhm.
Und dann hat sie gesagt, dass wir uns jetzt trennen.
Nach diesem Vorfall.
Und dann war ja eh schon im Arsch alles.
Ja.
Na, ich meine, 5 Sachen gepackt und bin zu meinem Kumpel gefahren.
Einfach so?
Ja.
Okay, krass. Jetzt hattet ihr aber ja einen Sohn, ne?
Ja.
Und manchmal verstehe ich das nicht, aber ich glaube auch, wahrscheinlich bin ich froh, das noch oder nicht zu verstehen, weil ich nicht in der Situation bin. Aber ist es nicht so, dass wenn du ein Kind hast mit der Person, und ich muss sagen, ich bin Scheidungskind, ne? Also für mich ist das okay, ja. Für mich ist das halt sehr dramatisch, ne?
Mhm.
Und dann trotzdem zu gehen, anstatt zu sagen, naja, wir müssen das jetzt für das Kind auch irgendwie machen.
Ja.
Also vielleicht ist diese Motivation falsch, ne?
Ja,
wir machen es jetzt fürs Kind. Manche bleiben ja auch zusammen, bis das Kind auszogen ist und dann trennen sie
sich. Also ich finde diese Motivation komplett falsch.
Okay, erklär mich auch, warum.
Ja, weil das Kind, also unser Sohn war in dem Fall 2,5 oder so.
Mhm.
Ne? Das ist natürlich definitiv nicht schön gewesen, ne? Weil der ist echt ein Papakind.
Mhm.
Und wir haben dann auch eine gute Lösung gefunden, um das alles halbwegs in geregelte Bahnen zu lenken. Aber das, vielleicht ist es auch egoistisch, aber warum sollen denn 2 erwachsene Menschen wegen einem Kind dann so extrem untereinander oder übereinander leiden?
Ja, da hast du recht, aber ja, ich denke mir immer, so ist das nicht alles noch wiederherstellbar. Also diese Liebe oder dieses Zwischenmenschliche, was kaputt gegangen ist. Du grinst hier.
Ja, könnt ihr schon spoilern.
Na, das machen wir später. Aber ja, aber ich denke mir, also habt ihr euch da nicht irgendwie Hilfe gesucht, dass die Nadine gesagt hat, wir müssen irgendwie zum Paartherapeuten gehen?
Das hat so? Ja nicht funktioniert, weil ich ja nicht geglaubt habe.
Aber ja, gut, aber ein Paartherapeut, okay. Ja, also ihr habt es nicht gemacht?
Nein.
Okay, weil ich denke mir halt, ein Paartherapeut, ob jetzt christlich oder nicht christlich, ist ja egal.
Ja, das stimmt. Ja. Egal. Also wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen.
Ja, okay.
Aber das hätte an der Situation nichts geändert.
Mhm.
Weil nur weil der Paartherapeut sagt, Mensch, Bo, dann lese halt ein wenig in der Bibel, hätte ich ja dann trotzdem nicht gemacht.
Was bist du denn auch so stolz, Mann?
Ja, schon aus Prinzip wahrscheinlich hätte ich es nicht gemacht.
Genau.
Nee, aber dadurch, dass wir quasi unseren gemeinsamen Sohn hatten, ich war dann wirklich, also mir hat es echt wehgetan.
Mhm.
Ich war dann auch einfach zwei Wochen gar nicht da.
Okay.
Ne? Und dann hat sie aber angerufen und gesagt, das geht nicht, ne? Der Tom, der braucht dich.
Ja.
Und dann haben wir das halt eingeführt, dass ich montags nach der Arbeit bin ich dann zu ihr heimgefahren. Der hat dann auch immer gekocht für uns.
Mhm.
Und dass wir halt ein wenig so heile Welt für den Tom dann auch haben. Und dann habe ich ihn am Freitag abgeholt bis Sonntag.
Mhm.
Und dann habe ich ihn am Sonntag ins Bett gebracht. Und ich musste auch immer so lange da bleiben, bis er eingeschlafen ist.
Ja.
Und die Nadine hat nur von Gott gesprochen.
für den Hörer. Ich habe auch gehört, ihr habt euch ja trotzdem gut verstanden, nur dass du halt die Bibel nicht gelesen hast,
genau.
Du Kasper.
Ja.
und ihr hattet dann auch abgemacht, dass dieses Trennungsjahr für euch schon früher ist.
Ja.
Also ihr wart eigentlich, ihr hattet denselben Anwalt beim Scheidungs...
Nee, ich hatte gar keinen Anwalt.
Oder so.
Ich bin dann zu ihrem Anwalt hingegangen und habe gesagt, er soll halt die Hälfte von der Rechnung mir schicken. Das betrifft mich gar nicht.
Okay.
Die Rechnung kriegt ihre Ex-Frau.
Okay.
Sag ich, gut, dann passt mir das auch.
Okay. Aber ihr wart danach, wart ihr noch Kaffee trinken?
Ja, ich bin ganz normal arbeiten gewesen.
Mhm.
Ich habe vorher meinem Chef gesagt, pass auf, ich habe um 11 Uhr einen Termin zur Scheidung.
Mhm.
Da muss ich schnell hin. Habe mir einen LKW in eine Jeanshose reingeworfen, schöne Schuhe und ein Oberteil.
Ja.
Dann bin ich schnell am Bahnhof oben rechts rangefahren, habe mich umgezogen, bin zum Gericht runtergelaufen. Die Einlasskontrolle hat länger gedauert wie die Scheidung.
Okay,
krass. Und dann sind wir noch einen Kaffee trinken gegangen, dann hat sie mich zu meinem LKW gefahren, dann habe ich weitergearbeitet.
Darf ich mal fragen, wenn du sagst, die Scheidung dauert nicht so lange wie die Einlasskontrolle, unterschreibt man einfach was? Also wie im Standesamt, wenn du heiratest, kommst du dann halt ans Gericht? Scheidungspapiere unterschreiben, fertig.
So ungefähr.
Außer man hasst sich und.
Ja, wir haben mal nichts zum Streiten gehabt. Wir haben mal grundsätzlich vorher schon alles quasi geregelt.
Aber wie war das dann für dich, dass die Nadine deinen Sohn behalten hat? Also klar, musst du irgendwie arbeiten und vielleicht auch für den Sohn aufkommen. Und das ist relativ schwierig, aber war das irgendwie so, dass du jemals so gedacht hast, nee, den hätte ich gern bei mir daheim?
Ja, also ich hätte jederzeit die Möglichkeit, also was heißt nicht die Möglichkeit gehabt, aber es wäre jederzeit mir möglich gewesen, mich um meinen Sohn also auch voll zu kümmern halt.
Okay.
Aber ich bin da schon auch der Meinung, erstens einmal muss ich ja Geld verdienen, ne?
Ja.
Und dann ist es halt auch immer noch, keine Ahnung, vielleicht oldschool, aber dann können doch die Kinder doch immer eher zur Mutter wie zum Vater.
Ja, okay. Ja, weil das Problem ist halt, also ich kenne das von einem Freund, da ist die Frau einfach abgehauen mit den Kindern und der hat halt kein Recht. Also und gut, wenn ihr euch da einigt und du sagst, hey, das ist sowieso erstmal besser, aber auch mein Vater hatte einige Probleme, dass ich bei ihm leben durfte.
Okay.
Auch wenn ich mich dafür entschieden habe, aber da trotzdem, wenn die Mutterseite tatsächlich mächtiger ist, kann jeder schon einiges machen.
Also wir haben beide das Sorgerecht und das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Aber man hätte mit Sicherheit streiten müssen.
Mhm.
Ne? Weil ich meine, ich bin ja aus der Wohnung gegangen und dann wird es wahrscheinlich auch wieder darum gehen, wo ist der Lebensmittelpunkt vom Kind, ne?
Ja,
wo würde ich dann das Kind hinziehen und was weiß ich was alles.
Mhm.
Aber das gab es nicht. Also ich habe 8 Kilometer weiter weg gewohnt.
Okay.
Ja.
Jetzt mal nach vorne gesprungen. Redet dein Sohn manchmal darüber? Also ihr redet ja relativ offen. Wir haben uns jetzt am Sonntag getroffen zum Essen. Und da habt ihr es, glaube ich, auch angesprochen vor dem Sohn, dass ihr Scheidung hattet. Merkt man so einen kleinen Treffer? Also ich meine, ich sehe da ein bisschen was.
Doch, also manchmal wird es auch bei uns mal laut, ne?
Ja. Nein, aber ich meine jetzt von diesen Trennungen. Also dass
der rennt dann schon mal ums Eck und fragt, ob wir uns jetzt wieder trennen oder so.
Oh, echt?
Ja.
Okay, krass. Also ist es trotzdem, dass er so klein war, wie lang, du hast gesagt 2,5 ungefähr war er?
Ja.
Wie lang war die dann getrennt?
Also das erste Schuljahr auf jeden Fall. Ja, 4,5 Jahre ungefähr, schätze ich mal.
Okay.
5.
Und dann war es aber immer so, dass ihr den Kontakt gehalten habt, dass,
ja, ja.
Und dass du auch ihn zu Bett gebracht hast die ganze Zeit?
Ja, immer. Okay. Also gab es nichts. Ich habe auch von meinen 5 Wochen Urlaub oder was ich habe, waren 4 Wochen war mein Kind bei mir.
Okay.
Und dann Montag war ich bei ihm, Freitag habe ich ihn abgeholt, Sonntag habe ich ihn heimgebracht, ins Bett gebracht, Mittwoch war ich wieder da, bis er eingeschlafen ist, dann am Montag wieder und dann war Wochenende wieder. Und das war immer.
Okay.
Außer ich war einmal irgendwo auf Baustelle, dann ging es halt nicht. Dann war halt nicht Mittwoch, dann war es halt Donnerstag oder so.
Okay. In diesen 4,5 Jahren hast du dich dann nach anderen Frauen umgeschaut? Weil du dir dachtest,
ist ja.
Ihr kann es. Entschuldigung. Entschuldigung, Nadine, falls du das hörst. Kind von
Unschuld war ich noch nie.
Okay, also da gab es auch eine Freundin oder sowas dazwischen? Okay.
Aber nix Gescheites quasi.
Okay, aber wie war das dann für dich? Weil ich stelle mir das schwierig vor, wenn du deinen Sohn, sagen wir mal, 3-mal die Woche ins Bett bringst, bei deiner Frau, Ex-Frau zu Hause, siehst du jedes Mal und dann weißt du, jetzt hast du eine Freundin. Weil entweder kippst du in die Richtung, der sage ich aber Freundin, dass sie richtig schön eifersüchtig wird. So einer wäre ich. Oder du denkst dir, na, das ist auch irgendwie blöd jetzt für dich oder nicht.
Also die Nadine wusste das. Und auch sie wusste das und entweder sie akzeptiert es oder halt muss halt gehen.
Ja.
Also da gibt's nichts. Das ist mein Kind und entweder kommt sie damit klar oder halt nicht.
Die Macht der Worte.
Was geht? Hier ist Betula mit meinem neuen Track Ewigkeit. Ich habe gecheckt, dass es viele kluge Girls da draußen gibt, die sich aus bestimmten Gründen gern zurückhalten, obwohl sie so viel zu sagen hätten. Und genau für diese kostbaren Seelen wollte ich ein Sprachrohr sein und vermitteln, dass ich für sie da bin. Ich spreche aus Erfahrung, wenn ich sage, dass jeglicher Schmerz nicht ewig anhalten wird. Und jetzt viel Ermutigung beim Reinhören.
Ich will ein Euro für die Mädels sein, wenn der Schmerz kommt und ganz egal, was dir fehlt. Kein Arzt an ihre Sinne geglaubt, ihre Stimmen sind laut. Egal, wie oft sie noch im Weg stehen, ich halte sie aus. Nehmt's in Kauf, Jesus schon immer vertraut. Früher war es besser als jetzt, aber schlimmer geht auch. Dick und heiß, your beauty standards. Mama, ich mach alles anders. Glaube nicht, ich weiß, ich kann das. Toxic people sind meine Feinde. Schießt der Sünde in die Beine. Padre, lass mich nicht alleine. Diese Welt ist am Ticken, doch sie machen sich Chase. Was sie in einem Jahr machen, macht sie nach dem Coupé. Nie getan, wer versteht's, kennen den Taste nicht von Schnee. Eines Tages stehen sie vor Gott. Es ist ein Hype und Fame, es ist ein dreckiges Game.
Die Macht der Worte.
Aus der Sicht,
aus der Sicht.
Aus der Sicht und mit den Worten von.
Aus der Sicht und mit den Worten von.
Meine Damen und Herren, ich stand neulich mal in der Küche und habe, wie öfter mal beim Kochen, mir Battle-Rap-Sachen angehört. Meine Frau kann das nicht so leiden, weil da werden Kraftausdrücke gesagt. Und während ich den Kühlschrank aufgemacht habe, habe ich auf einmal gehört, und mein Herr ist Jesus Christus und was weiß ich. Und ich habe aufgehorcht und dachte mir, passt nicht ganz so in die Szene. Und ich sah MC Goiner und heute sitzt er vor mir. Servus, Goiner.
Grüß dich, freut mich hier zu sein.
Mit bürgerlichem Namen Robert. Der Robby. Nein, darf man das sagen?
Oh. Mein Spitzname, also so nenne ich fast alle in Familie oder so, den Robby nennen.
Okay, sehr gut, sehr gut. Weil wenn mich jemand Stevie nennt, dann wäre ich ein bisschen leicht, ich würde Hartes sein, weißt du?
Echt?
Ja, normal. Also ich hatte auch eine Glatze und noch ein Vollbart. Ich habe ausgeschaut wie ein Wikinger noch vor ein paar... Also der Bart war letzte Woche abgeschnitten und die Glatze vor ein paar Monaten oder sowas. Mhm. Also man hätte mich auch als Nazi, als Wikinger-Nazi identifizieren können, wenn man gewollt hätte. Aber ich bin ja ein reines Kind Jesu Christi.
Amen. Amen.
Und du auch, aber bist trotzdem in einem Bereich tätig, wo es, glaube ich, manchmal für konservative Christen schwierig ist zu verstehen, dass ein Christ da drin hockt und sowas macht. Wir hatten das schon mal vor ein paar Wochen. Hier nochmal der Hinweis, wer jetzt erst einschaltet, bitte nochmal 3 Episoden zurück. Da hört ihr nochmal das ganze Gespräch, beziehungsweise dann in ein paar Wochen kommt dann das komplette Interview nochmal. Aber ich fand die Erklärung von dir ganz cool, dass es zu diesem Sport dazugehört, also dass Battle Rap ein Sport ist und man sich den Respekt zollt, den man am Mikrofon selbst währenddessen kurz mal auf die Seite legt, um eben ja, zu punkten. Genau. Und was wir letzte Woche auch gesagt haben, dass man natürlich schaut, wo die Angriffsfläche ist. Bei dir war die Angriffsfläche vor ein paar Monaten noch 90 Kilo mehr, als sie jetzt ist. Boah, das ist so eine geile Überleitung. Also da kann man schon mal... wie kam es denn dazu, dass du bis zum heutigen Tag 90 Kilo verloren hast?
Also du musst dir ja vorstellen, ich war fast 240 Kilo schwer.
Okay.
Ich sah komplett Katastrophe aus und ich glaube auch nicht, dass mehr viel mehr in diesem Zustand hier hätte ich nicht lange gelebt. So, es war wirklich schlimm, ich konnte keine Luft bekommen. Du musst dir vorstellen, ich kann ja jetzt locker darüber reden, weil ich es nicht mehr in dieser Situation bin. Ja. Ich war in den ersten 2 Jahren von Corona vielleicht einmal im Monat aus dem Haus gegangen, wenn das Geld gekommen ist. Ich bin ja zum gewissen Zeitpunkt nicht mal selber einkaufen gegangen mehr, okay, sondern habe andere Leute für mich einkaufen lassen, weil ich war komplett am Ende. Mhm. Und habe ich mich immer dagegen gesträubt, aber ich habe dann in Angriff genommen, dass ich so eine Magen-OP mache. Und so, da musste ich halt erstmal so einen Antrag machen und ganz viele Untersuchungen. Und ich war erstmal, durfte ich die gar nicht machen, weil mein Asthma zu stark ist, mhm, gewesen war.
Ja.
Und ich musste das erstmal einstellen lassen. Und ja, so natürlich ist das ein drastischer Eingriff. Und natürlich habe ich auch Gedanken, ey, ist das jetzt so, ne, will Gott das oder so? Ne, wegen eigentlich so. Und ich habe halt im Endeffekt, weil es mich halt im Kopf so ganz sehr beschäftigt hat, habe ich dann so gesagt, Herr, wenn es nicht dein Wille ist, wenn du es nicht möchtest, dann lass es nicht zu. Ne, ich habe alles so gemacht, wie immer. Und ja, es lief halt alles, ich hatte gar keine Probleme. Ne, der Eingriff lief perfekt, ging ganz schnell. Ich bin dann nach ein paar Stunden aufgewacht und bis heute habe ich kaum irgendwie, ich habe keinen Schaden davon.
So, keine, ne? Beschwerden.
Nee, ich weiß nicht, ob das den Leuten so klar ist. Bei einer Magenverkleinerung, mhm, dann wird halt so 90% vom Magen weggemacht. Man kann nicht mehr so viel essen. So,
ne? 90%? Oder weil das bei dir so war, 90%?
Nee, das ist der normale Eingriff. Das ist halt, dadurch kann man halt nicht mehr so viel essen.
Ja.
Und gewisse Sachen im Körper passieren so, dass das halt gefördert wird. Und du musst dir vorstellen, vorher war mein Magen so, weil der halt auch so ausgedehnt war. Und ich war halt massiv fresssüchtig. Das war halt, das war wirklich krank. So, ne? Ja. Ich hatte so ein Volumen von 2000 Milliliter. Und jetzt musst du dir vorstellen, jetzt ist mein Magen zwischen 80 und 100 Milliliter. Okay. Das ist halt drastisch. So, ja. Ne? Und dann, das, also in der ersten Zeit habe ich halt abgenommen. Ich musste ja bis zu der OP, mhm, habe ich 15 Kilo aus eigener Kraft abgenommen. Okay. Und dann habe ich die OP gemacht. Und da musste ich halt komplett, mein Magen war wie ein Säuglingmagen. Dann, ich musste erstmal, durfte ich 2 Wochen nur Flüssignahrung, mhm, und dann 2 Wochen danach nur Breinahrung zu mir nehmen. Okay. Und dann musste ich halt, irgendwann habe ich dann angefangen, so leicht ich habe mich halt, weil ich gemerkt habe, meine ganzen Schmerzen sind weggegangen, die ich immer hatte in meinen Beinen und so. Ich habe halt massiv dicke Beine, wenn du das vielleicht auf den Videos gesehen hast. Mhm. So, das ist immer weiter weggegangen. Ich konnte mir 6 Jahre keine Schuhe anziehen, musst du dir vorstellen.
Ja.
Ich habe immer Crocs angehabt, okay, weil in meinen Füßen ist das Fett halt so, so wie, das sah aus wie eine Wasserballon. Kennst du diese Wasserballon, Wasserbomben? Ja. So sahen meine Füße aus.
Okay.
Ich musste Crocs holen und diese Crocs, die musste ich mit einer Schere einschneiden, damit ich reinkomme. Ich konnte keine Schuhe anziehen und jetzt mittlerweile ist es weggegangen. Ich kann nur ganz normale Schuhe kaufen. Ich kann in den Laden, ich bin von Obergröße von 10x XL auf 2x XL jetzt.
Nice.
So, ich kann einfach im Laden Sachen kaufen, das ist super so, ne?
Yeah.
Und auf jeden Fall, mir geht es richtig gut damit so und ich bin auch Gott dafür dankbar, dass er mir die Kraft gibt mit den Ärzten. Ich bete ja auch immer, egal bei was für ein Arzt ich bin, ich sage immer, Herr, führe du die Ärzte. Wenn die Ärzte irgendwas machen, führe du sie, segne sie, Herr, und so und so. Selbst wenn die Ärzte das nicht annehmen oder so, ne? Ich weiß, dass dann in dem Fall, wo ich, weil ich dort bin und weil der Herr mit mir ist, ne, führt er die Ärzte und macht alles was Gutes.
Yeah.
Und ja, die Frage war, wie das kam, dass ich abgenommen habe. Auf jeden Fall dann jetzt seit circa 2-3 Wochen mache ich, alle 2 Tage bin ich im Gym, Fitnessstudio,
okay,
mache Sport, Krafttraining und ja, mir geht es körperlich richtig gut, also so gut wie, ich kann mich nicht erinnern, wann es mir letztes Mal so gut geht, selbst wo ich schon mal so viel gewogen habe vor über 10 Jahren oder so, da war ich ja, selbst da war ich nicht in einem fitten Zustand, da war ich halt für mein Alter und für mein, ne, trotzdem massiv dick und jetzt geht es mir halt wirklich gut. Ja.
Auf wie viel Meter hat sich denn die 240 Kilo verteilt? Also wie groß bist du?
Ich bin so 1,73 oder so.
Echt? Okay.
Das ist massiv.
Also ich finde es schon krass, weil man denkt ja immer, also so ganz, ganz dicke Menschen, ich habe gar nicht dran gedacht, dass die gar keine Schuhe mehr passen könnten. Also mit dem Bücken, um die Schuhe anzuziehen, das verstehe ich.
Nee, du musst dir vorstellen, bei mir ist halt nochmal schwierig, weil ich habe halt so ein Verteilungsfehler, keine Ahnung, also es ist bei mir anders als Fettverteilung. Ja. Bei den meisten geht es halt in den Bauch, bei manchen dann noch in den Schenkel oder in den Popo. Ja. Aber bei mir ist es halt in den Beinen sehr viel. Also ich würde sogar gleichmäßig genauso viel in den Beinen wie in den Bauch, würde ich sagen. So, und es war halt wirklich. Guck mal, das Ding ist, ich denke, ich merke das ja nicht so beim Abnehmen. Aber ich habe mir gestern oder vorgestern habe ich mir alte Bilder von November 21 angeguckt.
Ja.
Ich kann dir die gleich mal bei WhatsApp zeigen.
Ja.
Es ist wirklich, dann erinnere ich mich erst, boah, wie anstrengend mein Leben war. Und ich habe dir ja gesagt, ich war vielleicht einmal im Monat aus dem Haus gegangen. Und ich meine damit nicht so irgendwo hingegangen. Ich meine wirklich das Haus verlassen, nicht mal spazieren, nicht mal einkaufen, gar nichts. Ich war komplett down, so in dieser Zeit auch. Ohne Gott wäre ich komplett verloren gewesen in der Zeit. Ich sage es ehrlich, so ohne Gebet, ohne Bibellesen und so, ich wäre komplett weg gewesen.
Ja.
Und ja, und was wollte ich denn jetzt nochmal sagen? Und jetzt gehe ich halt, ohne es zu merken, jeden Tag aus dem Haus. Gehe spazieren, gehe Sport machen, Besuch. Auch, was ich eben noch nur so kurz angekratzt habe, meine Eltern zum Beispiel. Ich hatte 5 Jahre keinen Kontakt so mit denen. Ne? Und das hat mich halt übelst belastet. Und ich habe aber irgendwie nie getraut, diesen ersten Schritt zu machen auf die zu.
Ja.
Und ich habe immer gedacht, ja, das ist, wenn die fragen, warum ich so lange nicht da war, warum ich mich nicht gemeldet habe, ne, dies, das. Aber im Endeffekt ist das nur Gedanken vom Teufel, der mich davon abhalten will, weil dann, wo ich es gemacht habe, das war eigentlich so, dass die sich noch mehr als ich gefreut haben, so, dass ich gekommen bin und dass die so, ne, so, und das ist halt dann, das ist so gefühlt von alles, was ich in meinem Leben geschafft habe, ist das so mein größter Erfolg, dass mir so ein Stein vom Herzen gefallen, so, ne. Da bin ich Gott auch dankbar. Ich weiß nicht, ob es jetzt zu Fragen gehört, aber ich wollte es noch mal erleben.
Du darfst dir offen alles erzählen, was du willst. Was ich mir noch frage, weißt du irgendeinen Punkt, wo du gemerkt hast, das kippt gerade ins ungesunde Fettwerden? Also ist ja jetzt kein Thema, wenn du, was weiß ich, 120 Kilo wiegst, selbst wenn nur 1,73, ich weiß nicht, wie das ausschaut mit 1,73, 120 Kilo oder so, aber wo du gemerkt hast, so, Alter, jetzt geht's richtig den Bach runter und ich kann es nicht mehr aufhalten.
Und das Ding ist, es ist halt so, das war eher so, dass ich irgendwann aufgestanden bin und, oh, ich bin aber ganz schön dick. So war das eher. Natürlich, ich weiß immer, dass ich dick war. Und das Problem ist, wenn dir immer jemand sagt, ich weiß nicht, ob du das kennst, irgendjemand, der dich zum Beispiel jetzt sieht, boah, du bist aber dick, du musst aber abnehmen. Dann irgendwann stumpft das halt so ab, dass du einfach nur wartest, bis die Person aufhört zu reden und dann weitergehst oder was weiß ich. Ja. Und das breit dann halt so ab. So, ne? Mhm. Und das fällt mir eigentlich immer dann auf, wenn ich zum Beispiel zu einem Battle gefahren bin und merke, wie schlecht Luft ich kriege. Wenn dann Treppen sind oder was weiß ich, ne? Oder wenn da so ein Zaun ist, da, wo man einfach nur mit dem Fuß rübergehen muss oder so, ne? Ich kriege das hin. Oder einfach so ganz normale Kurzstrecken, ich kann es nicht gehen. So, da merkt man das dann erstmal, wie dick man ist. Dann fällt ein. Guck mal, ich weiß nicht, ob du das ein bisschen so relaten kannst. Kennst du es? Wenn deine Wohnung jetzt nicht perfekt sauber ist und auf einmal kriegst du so Überraschungsbesuch, so zum Beispiel, so, dann fällt dir das aber so, das ist so dieses, manchmal sind so Sachen, das fällt einem nicht auf, weil das halt jeden Tag passiert. Das ist so nichts Neues, dass du dick bist, dass du irgendwie, also aus meiner Sicht gesehen, dass ich dann irgendwelche Massen an Essen gegessen habe, nichts anderes gemacht habe, ganze Zeit vor dem Fernseher oder PC war und mein Leben einfach so wie so ein Film vorbeilaufen lasse. Okay, morgens fängt der Film an, abends ist er zurück, morgen gibt es wieder vielleicht so gar keine Perspektive, nichts, sondern gar kein, das hat mich halt richtig runtergezogen. Ja. Und jetzt merke ich das halt, wenn ich darüber rede, das ist ein bisschen wie Therapie gerade für mich.
Ja, wir können öfter mal telefonieren.
Wenn ich darüber rede jetzt, dann erinnere ich mich halt auch, wie scheiße es mir ging, wie schlecht es mir ging, wie tief im Loch ich drinne war. Mhm. Und umso mehr tue ich das jetzt wertschätzen, wie es mir jetzt gerade geht. So, ne? So vor 2 Jahren wäre ich nicht in einem Zustand gewesen, dass ich ganz so glücklich mit dir rede oder so. Mhm. Ne? So wie jetzt so. Ja. Fit bin.
Ja. Aber wie bist du dann zu den Battles gekommen? Bist du Autofahren? Konntest du Autofahren?
Nee, ich habe ja nicht mal Führerschein. Also ich habe ja, hast du ja eben erwähnt, den Behindertenausweis. Ne? Und ja. Mit dem kann ich halt quasi Nahverkehr kostenlos fahren. Mhm. Und da bin ich, aber ich bin auch oft mit einem Kumpel, Jarambo oder keine Ahnung, andere Leute, bin ich halt abgeholt, die haben mich mitgenommen oft, so mit Auto und so, je nachdem, wo das war. Ne? Mhm. Ja.
Okay. Aber ich finde den Vergleich mit der unaufgeräumten Wohnung finde ich ganz gut. Ich bin verheiratet, bei mir passiert es gar nicht mehr, dass sie unaufgeräumt ist. Aber was du sagst auch mit diesen Leuten, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch so psychologisch, ne? Ich habe das mal mit einem Kumpel festgestellt, dass früher, also ich habe in einer Metal-Band gespielt, New Metal-Band.
Krass.
Und war, ich sage jetzt mal, relativ normal von der Körperstatur her. Mhm. Das Problem war nur, dass der Bassist und der Schlagzeuger, die waren so LBB-mäßig.
Ah, okay.
Und die haben zu mir und auch meinem Gitarristen oder meinem Kumpel, der Gitarrist war, immer gesagt, ja, ihr seid ein bisschen zu dick. Das Problem war nur, wir waren nicht der Standard, den die hatten. Mhm. Und ich denke mir, wenn der mich heute sehen würde, dann könnte er sagen, jetzt bin ich zu dick. Mhm. Aber früher war, und ich glaube, das spielt so ein bisschen mit rein, dass man in irgendwas reingeredet wird, was man vielleicht gar nicht in dem Moment ist, nur weil ein anderer das so sieht, dass du nicht in den Standard reinpasst.
Aus seiner Perspektive, weil er sich ja als normal so definiert und der andere ist anders als ich. So, ne? Das ist oft, das ist auch ein sehr interessantes Thema, so wie man andere wahrnimmt und sich selber wahrnimmt. Eigenwahrnehmung ist oft so krass, da denke ich mir so, manche Menschen nehmen sich halt wirklich selber auch wichtig, ne? Nimmt sich zu wichtig oder sehen sich halt so über jemanden. Aber da denke ich mir manchmal, da fehlt halt Selbstwahrnehmung manchmal auf jeden Fall.
Das stimmt. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Psychologen-Podcast. Goyner und Steve sprechen über ihr Leben.
Yes, yes, yes.
Okay, wir kommen aber zum Ende. Ich muss sagen, ich habe die Zeit ein wenig aus dem Auge verloren, wie lange wir jetzt für diese Episode reden, aber das ziehen wir jetzt noch ein bisschen durch. Und zwar wollte ich dich fragen, ob du deutschen Gospel-Rap hörst.
Nein, ich habe ab und zu mal, ist mir das durchgedrungen, es gibt so einen Typen, der heißt Pray.
Sorry, wenn ich das jetzt sage und andere Gospel-Rapper hören das vielleicht in diesem Podcast, aber ich muss sagen, bester deutscher Gospel-Rapper, den es gibt.
Ja. Ich habe mir auch mal so Talks von ihm angehört oder so seine Geschichte, wie er zu Gott gekommen ist und so. Und finde ich auf jeden Fall gut. So, aber ich habe es jetzt nicht so, dass du sagst, ey, ich kenne jedes Lied von ihm. Aber ja, bei ihm ist halt so dieses, man merkt schon, dass er das vom Herzen macht. So, ne? So, dass so man, guck mal, das merkst du ja bei jedem, beim Menschen merkst du das ja direkt, wenn die ein Thema reden, ob die voll da so Leidenschaft dafür sind oder ob sie das jetzt nur abfrühstücken oder einfach nur machen, weil das gerade gefragt wird oder so.
Ja.
Das habe ich damals auf jeden Fall bei ihm gehabt. Mein Schwager hat mir den gezeigt. Ja.
Okay. Und schaust du deine eigenen Battle-Raps im Nachhinein nochmal an oder denkst du dir so, ja. Oh, Alter, meine ich?
Ja, ich gucke mir das schon an. Natürlich auch, um zu gucken, ne, was habe ich jetzt nicht so gut gemacht. Oder manchmal denke ich mir auch nur so, oh nein. So, aber ja, ich gucke mir die auch meine eigenen Battles an. Ja, auch mit Freunden oder so.
Okay. Dann meine letzte Frage, bevor du nochmal einen Zeitraum hast, wo du hoffentlich freestylst für 5 Minuten, aber schauen wir mal. Ja, denkst du, dass irgendwann deine Battle-Rap-Zeit vorbei ist?
Ich glaube nicht, ne. Also, so, ich bin ja jetzt nicht so, dass ich jeden Monat oder jeden Tag battle, so, aber das mal werde ich immer machen, so, ne, so. Ja, also im Moment macht es mir halt Spaß. Im Moment bin ich nicht so, dass ich sage, ich bin ausgebrannt oder es macht keinen Sinn mehr. Ne? Und ja.
Okay. Dann gebe ich dir jetzt noch 5 Minuten, bevor ich mich von dir verabschiede. The stage is yours, wie Uri Geller immer gerne sagt. Ja. Oder warte, hier, wie machen die das? Seid doch mal ruhig.
Hey. Okay, Leute, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich sage jetzt einfach, ich rede einfach mal jetzt drauf los. Ich möchte mich auf jeden Fall erstmal bedanken hier für diese schöne Gesprächsrunde, die jetzt über viele Episoden gegangen ist. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Es war so eine Art Selbsttherapie auch ein bisschen so, wenn man, weil man reflektiert ja auch so ein bisschen über sich selber, wenn man über an seine eigene Geschichte denken muss und das nochmal so hochkommt. Das war auf jeden Fall 180-Wurf.
Aber meine Frau schnarcht gerade.
Alles gut, man hört nichts.
Okay, sorry.
Dann auf jeden Fall, Leute, jeder, der hier gerade guckt, supportet den Bruder auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wo das hier online kommt. Wo kommt das online?
Spotify, Apple Podcast, überall, außer YouTube. Also vielleicht, ein kleiner Ausschnitt, aber vielleicht.
Ja. Ja. Checkt das auf jeden Fall ab auf den verschiedenen Plattformen, Leute. Und was ich sonst noch sagen kann, an jeden, der es hört, Jesus liebt dich, wer auch immer, wo auch immer du bist. Und denk nie, dass du nicht gut genug bist, damit Gott dich lieben kann oder so. Wir alle sind Menschen, die Fehler machen. Es gibt keinen Menschen, der ohne Fehler ist oder keine Sünden macht oder irgendwie etwas macht, wo er im Nachhinein nicht so stolz drauf ist. Denk immer daran, bitte Gott um Vergebung und er wird dir vergeben, wenn du es vom Herzen meinst. Und was kann ich sonst noch sagen? Ja, auf jeden Fall. Das war's. Ich muss jetzt nicht, ich weiß sonst nicht, was ich noch sagen soll.
Das.
Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Gerne immer wieder.
Ja, gut zu wissen. Social Media, wie heißen da deine Kanäle?
MC Goiner Battle Rap. Ja,
wenn, dann muss man das schon sagen. Und gibt es schon einen Termin für deinen nächsten Auftritt?
Ja, ich habe mein nächstes Battle im März, am 1. Märzwoche bei Jitterly in Düsseldorf.
Okay. Okay. Da wir ja das wahrscheinlich nicht vor Ende März ausstrahlen werden, werde ich auf jeden Fall mit dir in Kontakt bleiben und dann, wenn es kommt, schauen, dass ich dich irgendwie erreiche, um da nochmal irgendwie dich zu fragen, wo das nächste ist oder das in der Gegend. Das wäre auf jeden Fall
ja
nice. Und ich will dich auf jeden Fall mal irgendwann live sehen. Ich war noch nie bei einem Battle Rap und die Atmosphäre interessiert mich fast genauso sehr wie in einem Fußballstadion, wo ich auch noch nie war.
Echt? Genau. Ja, wo kommst du denn her nochmal? Franken, ne?
Ja, aus Bayern. Nürnberg.
Ja, ist halt schwierig. Da sind halt nicht so oft Events, ne?
Ich kann
München auch vielleicht, aber dann muss ich auch das Glück haben, dass ich dann dafür gebucht werde, wenn die schon einmal da sind. Ne?
Okay.
Das ist halt das Ding.
Kommen die nach Stuttgart auch?
Ja, eigentlich jedes Jahr einmal mindestens. Ein- oder zweimal. Auch, also es gibt ja, Rapper Mittwoch gibt es ja nicht mehr. Es gibt ja jetzt Top T Takeover, heißen die ja jetzt. Ne? Der Ben Salomo, das war ja ein Jude, der hat ja aufgehört. Ne? Da hat er ja ein paar Skandale gehabt. Und dann die andere Liga.
Er hatte ein paar Skandale oder gab es ein paar Skandale wegen, ich glaube, es war so Antisemitismus irgendwas, ne?
Guck mal, es gibt halt so Leute, auch bei uns, bei meinen Leuten gibt es auch, es gibt so Leute, die, ja, der hat das halt so oft benutzt, weil der wusste, dass es medienwirksam, aber in Wirklichkeit war er eigentlich der moralisch verwerfliche Sache. Aber ich will mich auch gar nicht, nein, schneid das raus, ich will mich gar nicht in diese Sache, in diesen Streit da einmischen. Auf jeden Fall, der Tierstar, der auch bei Rapper Mittwoch war, und der Ben Salomo haben sich gestritten. Mhm. Ben Salomo hat dann aufgehört damit. Und dann gibt es noch Diltili, das ist so die größte zurzeit Liga, Battle Rap Liga, die am aktivsten ist und am meisten guten Content rausbringt. Dann Future of Battle Rap, so. Ja, das war es schon, glaube ich, eigentlich zurzeit. Ja. Und so, da kommen halt zurzeit zu Battle. Ich weiß wieder nicht, was die Frage war, Bruder, tut mir leid. Was war nochmal die Frage?
Ich glaube, ich habe gar nichts. Nur ob die nach Stuttgart kommen. Also wo
ist ja, stimmt. Nee, Diltili ist halt einmal mindestens in Stuttgart. Top T Takeover ist einmal in Stuttgart im Jahr so. Und ja, das andere ist in Köln. FOB ist eigentlich nur in Köln. Future of Battle Rap ist nur in Köln.
Ja.
Ja. Das war's.
Okay, nice. Dann danke ich dir recht herzlich. Es war ein sehr sympathisches und für mich nicht überraschend positives Gespräch mit dir.
Kann ich nur zurückgeben, Bruder.
Schaut ihn an auf YouTube, in den Battle-Dingern, und segnet den Bruder.
Amen. Und
dann danke ich dir recht herzlich für das Gespräch.
Ich habe zu danken, Gottes Segen.
Die Macht. Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter diemachtderworte@mail.de. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Ich war total verzweifelt, weil ich mir gedacht habe, jetzt habe ich zum Glauben gefunden, jetzt bin ich aber dann eine geschiedene Frau, bin ich dann überhaupt noch gläubig?